Ja, wir haben mit den 6 Siegeln den ersten Durchlauf durch den Tag des Herrn, durch diese letzten 7 Jahre gesehen, mit dem Auftreten des Antichristen zunächst positiv, aber dann in der Folge, wenn die Maske fällt, mit all den Schrecknissen des Krieges, der Hungersnot und auch des Todes, als auch der Tatsache, dass Märtyrer da sein werden, und das Ganze endet dann mit dem Wiederkommen Christi, wenn er den Antichristen und seine Verbündeten überwinden wird. Wenn man jetzt meint, jetzt müsste die Offenbarung linear fortfahren und schildern, was danach geschieht, dann übersehen wir den Parallelismus im hebräischen Denken und in der hebräischen Mitteilung. Diese Thematik wird jetzt wiederholt, und zwar in 2 weiteren Durchläufen mit den Posaunen und Zornschalen. Diese Thematik wird wiederholt und vertieft mit Einzelaussagen, mit Kapiteln, die dazwischen liegen. Anmerken möchte ich, Kapitel sind nicht inspiriert. Die haben die Abschreiber eingefügt, um eine gewisse Übersicht zu schaffen. Und auch die Verse sind nicht inspiriert. Die haben die Drucker eingeführt, um Korrekturen besser ausführen zu können. Wir wollen uns jetzt Kapitel 7 zuwenden. Das heißt, von der Erde weg wieder in die himmlisch-göttliche Welt. Und da sehen wir 2 Dinge. Zusammenfassen können wir Kapitel 7 so kennzeichnen: Es mag so schlimm und so schrecklich kommen, wie beschrieben, aber 2 Dinge im Plan Gottes stehen fest. Erstens, Israel wird nicht untergehen, und zweitens, die Gemeinde wird vollendet werden. Und wenn wir jetzt in Kapitel 7 hineinschauen, dann sehen wir, wie vom Himmel her eine Versiegelung geschieht an 144.000, die unbeschadet durch diese schwere Zeit gehen sollen. Diese 144.000 haben ja seit jeher eine Faszination ausgeübt, nicht nur auf die Zeugen Jehovas, sondern auch auf andere. Und ich kann mich in jungen Jahren noch daran erinnern, dass auch Pfingstler mit Begeisterung gepredigt haben, das ist die Gemeinde. Nur, das ist ein Hineinlesen in den Text, was wir meinen, und nicht ein Herauslesen, was der Text sagt. Mir begegnen immer noch hin und her Christen, die mir sehr bedeutungsvoll, fast geheimnisvoll kundtun, dass auch sie zu den 144.000 gehören. Worauf ich dann ebenso geheimnisvoll zurückfrage, zu welchem Stamm gehörst du denn? Denn hier im Text steht sehr klar, dass es sich hier um 12 Stämme und zwar um Israel handelt. Wir brauchen hier nicht herumgeheimsen, sondern der Text spricht sehr klar von einer Versiegelung eines bestimmten Volksanteiles Israels. Ist die Zahl 144.000 denn wortwörtlich zu nehmen oder ist es eine symbolische Zahl? Mein Prinzip ist, zunächst alles wortwörtlich zu nehmen, erst wenn es zu Unmöglichkeiten mit dem übrigen Text führt, dann muss ich schauen, ob das etwas Bildhaftes ist. Daher nehme ich an, dass es zunächst buchstäblich ist. Ich will das begründen. Der Apostel Paulus sagt uns ja in seiner Darlegung in Römer 9 bis 11, wo er über Israel, seine Stellung in der Heilsgeschichte und auch über das Ende der Zeit spricht, da sagt er, dass eben nicht alle Juden sind, die der Abstammung und Geburt nach Juden sind, sondern die eigentlich vor Gott als solche angesehen werden, die auch in ihrer Herzenshaltung auf Gott ausgerichtet sind. Paulus führt dann im Weiteren aus und sagt, dass den Juden eine Decke vor dem Gesicht hängt, dass sie nicht erkennen können, dass der Messias bereits gekommen ist. Sie warten auf den Messias. Wir erleben zur Zeit, dass sich zunehmend Juden bekehren zu Jesus. Wir sprechen von messianischen Juden. Ich halte den Ausdruck für unglücklich, denn eigentlich, sobald ein Jude Jesus annimmt, gehört er zur Gemeinde. Und die Gemeinde ist etwas, was über die Volks- und auch die Nationalzugehörigkeit hinausragt. Sowohl bei den Nationen als auch bei den Juden. Die an Jesus gläubigen Juden sind mit den 144.000 nicht gemeint, denn die gehören zur Gemeinde und werden dem Ratschluss Gottes nach als Gemeinde zu Jesus hin entrückt, aus dieser Zeit heraus. Die 144.000 haben aber die Verheißung der Bewahrung hindurch. Darunter verstehe ich jene Anzahl an Juden, die immer recht klein, aber doch nicht zu übersehen ist, die voll brennenden, ehrlichen Herzens auf den Messias warten und denen all die Streitigkeiten und all die Unmöglichkeiten des Judentums gar nicht weiter interessieren, sondern die warten. Der Antichrist wird ja, wenn er seine Herrschaft aufrichten, den Anspruch erheben, alle Menschen auf sich zu ziehen, die Anbetung auf sich und seinen Vater, den Satan, zu richten, sodass auch Juden verführt werden, in ihm den Messias zu sehen. Aber es wird einen Kern geben, die dieser Verführung nicht erliegen. Und das sind jene, die hier versiegelt werden aus diesen Stämmen, die durch diese antichristliche Zeit gehen und dem Antichristen nicht folgen, die darum aber von ihm verfolgt werden. Aber es gelingt nicht, sie zu liquidieren, denn Gott hat beschlossen, dass sie als der Kern erhalten bleiben von dem, die Erneuerung Israels dann ausgeht, wenn der Messias kommt. Denn Paulus sagt, denn dann wird ganz Israel gerettet. Dann. Und dabei spricht er vom Ende. Diese hier 144.000 bilden also diesen Kern des wahren Judentums. Das heißt, Menschen, die in Erwartung des Messias in aller Demut und Ehrlichkeit ihres Herzens warten und die Gott jetzt versiegelt. Ich weise darauf hin, dass auch das der Antichrist fälschen wird, indem er seinen Leuten auch ein Zeichen gibt. An die Stirn und an die Hand. Er ist ja der Affe Gottes. Er macht Gott alles nach, weil er Gott sein will. Diese versiegelten 144.000 sind jener Kern der Juden, die hindurch bewahrt werden durch diese Zeit. Denn in der Folge der Terrorherrschaft des Antichristen wird er ja zunehmend die Juden verfolgen. Und wir werden das noch sehen. Auf das Volk Israel wartet die schlimmste Zeit ihrer Geschichte noch. Denn wenn sie erkannt haben, dass der Antichrist der Falsche ist, werden sie sich abwenden, aber er wird sie angreifen mit einem Riesenheer. Und trotz verzweifelten, mutigen Widerstandes werden sie überwunden werden. Aber nicht ausgelöscht, denn Gott hat beschlossen, der Kern bleibt. Und Paulus sagt, dann wird ganz Israel erlöst. Das ist wichtig, dass wir diesen Blick über diese Zeit der letzten 7 Jahre des Tag des Herrn behalten. Gleichzeitig lesen wir von einer großen, unzählbaren Schar aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Das ist jetzt die Gemeinde. Die wird uns aber nicht auf der Erde gezeigt, sondern vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern, Palmen in ihren Händen. Palmen sind Siegeszeichen. Früher, als man noch glaubte, dass die Gemeinde vor allem entrückt wird, da sprach man von der Palmengnade, von denen, die dann irgendwie noch in der Nachhut dazukamen. Aber das gibt kein schlüssiges Bild. Hier geht es um die Gemeinde. Und sie rufe mit lauter Stimme das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die Engel standen rings um den Thron und die Ältesten, die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Hier ist die Gemeinde einbezogen in die Anbetung des Himmels. Den Lobpreis, die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre, die Macht, die Stärke unserem Gott in Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten, von den Engelfürsten, er spricht Johannes an, diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind. Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und Johannes sagt, mein Herr, du weißt es. Johannes steht auch staunend davor. Und der Engel sagt, diese sind aus der großen Drangsal gekommen und haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Es gibt ja bezüglich der Entrückung der Gemeinde und den Zeitpunkt der Entrückung verschiedene Gesichtspunkte. Die einen lehren, die Gemeinde wird vor allem entrückt. Die bekommt von dem Allem gar nichts mit. Das halte ich nicht für die rechte Sicht. Denn wenn das so wäre, wozu ist dann die Offenbarung gegeben für die Gemeinde? Denn die Offenbarung hat ja einen gewissen richtungsweisenden, mutmachenden, ermutigenden Charakter. Diejenigen, die die Vorentrückung vor allem vertreten, haben ja menschliche Argumente, aber menschliche sind nicht immer göttliche Argumente. Sie sagen, welcher Bräutigam lässt seine Braut vor der Hochzeit noch durchprügeln? Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber Jesus sagt, wenn sie mich, euren Herrn, verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Verfolgung ist Bestandteil, denn dadurch zeigt sich die Treue. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und Gott lässt Prüfungen zu und Gott lässt auch in der letzten Zeit die Prüfung der Gemeinde zu. Sie geht in diese Zeit hinein. Aber sie geht nicht hindurch, wie manche lehren, die sagen, die Gemeinde geht durch alles hindurch. Dann bleibt kein Zeitpunkt für die Entrückung. Denn wenn Christus wiederkommt, braucht die Gemeinde nicht zu ihm entrückt werden. Sodass die Lehre, dass die Gemeinde hindurchgeht und dann unmittelbar dem wiedergekommenen Christus begegnet, auch mit den biblischen Aussagen schwer übereinstimmt. Viel mehr Sinn macht es, dem Satz und der Aussage zu folgen, die aus der Drangsal, das heißt, die Gemeinde wird Teile dieser Geschehnisse miterleben, aber nicht alles. Sie wird den ersten Teil miterleben, aber nicht die ganze Zeit. Und wir werden sehen, dass diese letzten 7 Jahre unterteilt sind in 3,5 und 3,5. Die erste Phase ist mehr die Phase der Verführung. Die Phase, wo so vieles noch so positiv aussieht. Gegen die Mitte tritt ein Ereignis ein, was eine totale Wende bringt. Und dann fällt die Maske des Antichristen. Die ganze Schrecknis seiner Herrschaft wird offenbar. Und offensichtlich wird die Gemeinde vor dieser großen Trübsal bewahrt. Denn die alttestamentlichen Propheten sprechen im Zusammenhang mit dieser Zeit immer von der Angst Jakobs, von der Trübsal über Israel. Sie sprechen von den Dingen. Jesus dagegen lehrt, wenn ihr nun seht, dass die Dinge beginnen, dann erhebt eure Häupter, denn die Zeit eurer Erlösung ist nahe. Wir werden den Beginn in jedem Fall miterleben. Der Beginn wird uns Orientierung, Verstärkung geben darauf hin, denn die Zeit unserer Erlösung ist nahe. Und so steht hier aus der Drangsal. Wir müssen nicht durch alles hindurchgehen, aber wir werden in viele Dinge hineingehen. Und es ist gut, wenn wir uns mit diesem Bewusstsein wappnen. Wir folgen Christus nicht, weil es leicht ist, sondern weil es richtig ist. Und wir gehen den Weg nicht, weil er mit Goldstücken der Segnungen gepflastert ist, sondern weil er zum ewigen Leben führt. Es ist immer wichtig, wie jemand mal gesagt hat, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ich finde den Satz ganz bezeichnend, auch für Christen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Es gibt so viele Nebenaspekte, die wir dann einbeziehen. Aber wir wissen, wir leben auf Christus hin. Und so wird dem Johannes gesagt, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben, die aus dieser Drangsal kommen. Sie sind jetzt vor dem Thron Gottes. Sie werden getröstet. Sie haben Anteil an den himmlischen Segnungen. Das ist Kapitel 7. So schwer es auch kommt, zwei Dinge stehen im Plan Gottes fest. Israel wird nicht untergehen und die Gemeinde wird vollendet werden. Das schenkt Hoffnung. Das gibt Gewissheit. Erst jetzt wendet sich unser Blick wieder den Geschehnissen auf der Erde zu. Mit dem zweiten Durchlauf, also mit den Posaunen. Jetzt wird nochmal die Zeit geschildert, aber unter anderen Aspekten. Aber es fällt auf, dass die Schilderung wieder mit einer Vierergruppe beginnt. Die ersten vier Posaunen, die Gerichte, die dahinter stehen, bilden eine Einheit, denn sie zeigen die Gerichte im Bereich der Ökologie. Das ist ja ein Wort, das sich in unserer Generation gebildet hat, und meint den Lebensraum des Menschen in der vielfältigen Verflechtung der einzelnen Wirkung unserer Umwelt und der Natur. Und genau in diesem Bereich wird sich jetzt, wenn Gott seine Hand zurückzieht, wenn der Antichrist in seiner Herrschaft seinen Schrecken ausübt, wenn aber die Gerichte Gottes kommen, wird sich das zeigen. Denn als der erste Engel posaunte, kam ein Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geworfen. Also ein Meteoroidenhagel aus dem Weltraum, der jetzt die Ökologie schädigt, und zwar zunächst die Vegetation. Der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Diese Hitze- und Feuerwirkung sind typische Begleiterscheinungen, wenn Meteoroiden dann aufgeheizt durch die Reibung im Luftraum oder im Luftgürtel, der unsere Erde umgeben ist, dann zerbersten, wie Feuer auf die Erde stürzen. Ein ökologisches Geschehen. Dann zweitens, etwas wie, wieder das vergleichende Wort, wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Wir müssen jetzt wiederum beachten, etwas wie ein großer Stern, der Sturz eines Asteroiden in einen der Ozeane oder mit Auswirkungen auf alle. Die Drittelung aber zeigt, dass es gewisse Zentren geben wird. Jetzt ist ja das Interessante, dass uns Berechnungen zum Beispiel der Eidgenössischen Hochschule, Technischen Hochschule in Zürich zeigen. Wenn ein 500 Meter Durchmesser Asteroid etwa nördlich des Äquators in den Atlantik einschlagen würde, würde das zu einer Flutwelle führen, die die Westküste Südamerikas und die Ostküste Afrikas mit einer 150 Meter hohen Flutwelle überrollen würde. New York würde noch 20 bis 40 Meter überschwemmt werden und selbst wir in Nordeuropa würden immer noch Flutwellen von 10 bis 15 Meter Höhe erleben. Das sind gewaltige mechanische Kräfte und deswegen auch der Hinweis, ein Drittel der Marine der Schiffe wurden zerstört durch die Flutwelle. Das betrifft die in den Häfen liegenden als auch Schiffe, die direkt in diesen Prozess einbezogen werden. Gleichzeitig aber kommt es durch die Zerstörung der Mikroorganismen im Wasser zu jener typischen Verfärbung, wenn sich diese Mikroorganismen zu zersetzen beginnen. Das alles ist sehr aktuell im Bereich der ökologischen Forschung. Der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Dieses Bild ist schon zu allen Zeiten als Komet verstanden worden. Jene Schweifsterne, von denen man bis heute auch noch nicht sicher weiß, was sie sind. Aber der Schweif ist ja nur eine Wirkung, sobald sich diese Körper der Sonne nähern. Diese Brocken, die zu einem Großteil aus Eis und diversen chemischen Substanzen bestehen, werden hier geschildert als auf die Trinkwasserressourcen der Erde einwirkend und das Wasser vergiftend. Das ist ja heute schon eines der Hauptprobleme. Für uns steht zwar das Ölproblem im Vordergrund, für die Länder der dritten und vierten Welt, aber es ist zunehmend das Problem von sauberem Trinkwasser. Über die Hälfte der Menschheit hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Diese Entwicklung wird durch die Einwirkung dieser Himmelskörper noch verstärkt. Denn die Wasser wurden bitter gemacht. Nun, das Wort, das hier steht, wird mit Wermut verbunden. Und die griechische Form liest sich so ähnlich wie Tschernobyl. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Das ist jener Katastrophenreaktor, der dann in der Sowjetunion havariert ist, wie man das so in technischer Chinesisch sagt, der dann eben den Super-GAU erlebt hat und einen ganzen Landstrich verseucht hat. Damals gab es große Aufregung unter Christen. Da steht Tschernobyl! Aber Ähnlichkeiten sind noch keine Gleichheiten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das jeweilige, gerade beeindruckende Ereignis schon für das Endereignis machen. Obwohl dieses Ereignis für sich genommen ein Hinweis ist, wie sich denn so etwas verheerend insgesamt auswirken kann. Der vierte Engel posaunte und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes, der dritte Teil der Sterne, so dass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde. Das ist eine Einwirkung in dem Bereich der Meteorologie. Das heißt, in dem Bereich, wo das Wetter, wie wir es allgemein nennen, sich entwickelt und abspielt. Hier zeigt sich jetzt eine ganz starke Luftverschmutzung, die die Intensität des Sonnenlichtes beeinträchtigt. Vulkanausbrüche zeigen immer wieder solche Beeinträchtigungen. Als Hamburg 1943 im Hochsommer von den alliierten Bomberverbänden total zerstört wurde, gab es eine Brandkatastrophe, dass es 3 Tage im Zentrum nicht hell wurde. Eine solche Rauch- und Staubentwicklung war da durch diesen Feuersturm, der den Asphalt der Straßen zum Schmelzen brachte, das Wasser in den Wasserläufen und Fläten zum Kochen brachte und Schreckliches mit sich brachte. Solche Verfinsterungen werden aus dieser Zeit berichtet und sprechen dafür, dass die hier genannten Dinge buchstäblich zu verstehen sind. Das ist eine Vierergruppe, die der Vierergruppe der Siegel entspricht. Daraus erkennen wir den Parallelismus, dass hier die gleiche Zeit beschrieben wird. Und so auch jetzt zwei gesonderte Aspekte mit der fünften Posaune und der sechsten Posaune, die inhaltlich zwar neue Dinge zeigen, aber genau wie bei den Siegeln auch wieder Einzelereignisse beschreiben. Und zwar Auswirkungen auf Menschen und die Auswirkungen am Ende der Zeit. Der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Hier haben wir jetzt eine Reihe von Ausdrücken, die nicht sofort verständlich sind. Wir haben dort Stern, wir haben dort Schlüssel, wir haben dort Schlund und Abgrund. Wenn meine Studenten bei mir eine Klausur zu schreiben hatten, dann habe ich immer gesagt, schaut euch die Fragen erst einmal an, ehe ihr antwortet. Sucht euch die leichteste aus und die beantwortet ihr zuerst, dann habt ihr ein Erfolgserlebnis und schon einige Punkte und dann geht langsam Schritt für Schritt zu den schwierigeren weiter. Das bewahrt auch vor Prüfungsangst. Also machen wir es ähnlich. Schauen wir uns die Begriffe an. Stern, Schlüssel, Schlund, Abgrund. Der einfachste Bereich ist Schlüssel. Wir verstehen, dass damit in unserer Welt ja nicht nur jene metallenen Anforderungen, die in ein Schloss passen. In den Hotels geht das ja jetzt schon alles einfach mit Karten und in anderen Bereichen bekommt jeder seinen Code, den man eintippt, dann kommt man rein oder sonst nicht. Schlüssel steht also für die Zugangsberechtigung und Möglichkeit zu einem Bereich, der sonst verschlossen ist. Schlund, das ist jetzt ein Begriff aus der Zoologie und betrifft Raubtiere, die ihre Beute schlagen, reißen in Stücke und verschlingen. Also nicht gerade etwas Positives, etwas raubtierhaft Schlingendes. Und nun kommt der dritte Begriff, Abgrund. Was meint das? Abyssos. Da wir Bibel mit Bibel auslegen sollen, wollen wir das tun. Wir wollen nicht in die griechische Mythologie gehen, wo dieser Abgrund auch erwähnt wird, aber in anderen Zusammenhängen, sondern wir wollen dem biblischen Begriff folgen. Dieser Ausdruck begegnet uns im Lukasevangelium und dort in einer sehr bezeichnenden Geschichte in Lukas 8. Dort fährt Jesus mit den Jüngern über den See Genezareth und kommt in das Gebiet der heutigen Golanhöhen, damals das Gebiet der Gerasener. Und hier läuft ihm ein besessener Mensch entgegen. Das heißt, ein Mensch, der von Geistern und Dämonen ergriffen ist. Übrigens, die Ausdrücke werden wechselweise gebraucht. Man muss sie nicht differenzieren, sondern sie beschreiben dieselbe Sache. Und dieser Mensch unter der Herrschaft dieser Dämonen und dieser Geister, von Vers 26 ab könnt ihr das lesen, der läuft Jesus entgegen und schreit laut, du Sohn Gottes! Er erkennt, wer Jesus ist, du Sohn des Höchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte diesem Geist geboten, auszufahren. Hier begegnen sich dämonische Mächte mit göttlicher Autorität. Menschlich war diesem Menschen überhaupt nicht zu helfen. Es gab weder Erklärung noch Hilfe. Er zerriss alle Fesseln. Er lebte in den Höhlen der Toten. Er führte ein völlig abnormales Leben. Und Jesus spricht diesen Menschen an, das heißt nicht den Menschen, sondern diese in ihm wohnenden Dämonen und Geister. Was ist dein Name? Das heißt, wer bist du? Weil nach dem Hebräischen ist Name Identität mit der Person. Manche haben daraus abgeleitet, man kann Dämonen erst austreiben, wenn man ihren Namen erfahren hat. Das ist ein ganz willkürlicher Umgang mit dem Text und missversteht die Bedeutung der Frage, was ist dein Name? Das heißt auf Hebräisch, wer bist du? Denn im Hebräischen lassen sich alle Namen übersetzen und sind kennzeichnend für den Charakter. Im Hebräischen gibt es nicht, dass jemand Müller heißt und keine Mühle hat, Schneider heißt und keinen Knopf annähen kann oder Krüger heißt und keine Gastwirtschaft hat. Die Frage, wer bist du, ist die Frage nach Charakter und Wesen, nicht nach dem Namen. Er nennt nämlich auch Charakter und Wesen Legion. Das ist ein militärischer Begriff für die größte Einzeleinheit im römischen Heer mit 6000 Legionären. Heißt eigentlich viele. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren, sagt der Text. Und nun bitte Acht geben. Diese Dämonen bitten Jesus, dass er sie nicht in den Abgrund sende. Hier steht der Ausdruck Abyssos. Jetzt können wir ableiten. Abgrund ist also etwas, was Dämonen fürchten, etwas, was Dämonen in ihrer Aktivität einschränkt, etwas, über das von göttlicher Seite Autorität herrscht, damit umzugehen. Denn Dämonen kann man nicht hinter Beton und Stahl sperren, sondern hier geht es um andere Qualitäten. Der Abgrund ist offensichtlich ein Ort, wo Dämonen in ihren Aktivitäten gebunden sind und nicht wirken können, denn sie möchten sich, wenn sie irgendwo ausgetrieben werden, woanders wieder einnisten, um aktiv zu bleiben.